Das politische Buchmagazin.
Was hilft der Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.
Der Berliner Kultursoziologe Wolfgang Engler, seit 2008 auch Direktor der Regie- und Schauspielschule Ernst Busch, hat vor ein paar Jahren mit seinem Buch »Bürger ohne Arbeit« einen richtigen Sachbuchrenner geschrieben. Ihn nervt die Forderung der Linken, Arbeit solle das Land regieren. Aber für noch sträflicher hält er die Augenwischerei der bürgerlichen Parteien, die die Illusion aufrechterhalten, man könne alle wieder in Arbeit bringen. Die soziologische Marktlücke, die Engler seit ein paar Jahren erfolgreich bewirtschaftet, ist das intelligente Lob der Ostdeutschen. Nicht nur seine Landsleute aus der ehemaligen DDR, sondern auch die Linken im Westen gutieren es, schwarz auf weiß gezeigt zu bekommen, dass nicht alles schlecht war in Ulbrichts und Honeckers Staat. Das jüngste Buch des 57-Jährigen heißt »Lüge als Prinzip«. Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz rezensiert es.
Engler ist einer der wenigen intelligenten Linken, die wir noch haben. Und, was noch seltener ist, er kann gut schreiben. Aber in seinem Buch geht es weder um Lüge als Prinzip, wie der Titel verspricht, noch um Aufrichtigkeit im Kapitalismus, wie der Untertitel lautet. Der Aufbauverlag wollte offenbar eine schon ältere Studie Englers über die Geschichte der Aufrichtigkeit so herausbringen, dass sie in die Zeit der großen Krise passt. Deshalb hat man eine unspektakuläre kultursoziologische Arbeit über die Aufklärungszeit mit populärem Antikapitalismus gemixt. Durch diese Mischung produziert Englers Buch eine Botschaft, die schlichter und naiver nicht sein könnte. Nur Aufrichtigkeit kann unsere Gesellschaft aus der Krise retten. Dass Politiker nicht aufrichtig sein können, wenn sie an der Macht bleiben wollen, weiß mittlerweile jedes Kind. Und dass Statistik eine Technik ist, mit der Wahrheit zu lügen, lernt man heute schon im Gymnasium. Aber kommen wir zum Kern des Buches. Es kreist in seinem sachlichen Teil um zwei Gedanken. Erstens, der Aufrichtigkeitsdiskurs der Aufklärung als Testlauf für die bürgerliche Gesellschaft und zweitens, die wahre Ökonomie als versäumte Alternative zum Marktradikalismus. Aufrichtigkeitsdiskurse der Aufklärungszeit funktionieren nach Wolfgang Engler ganz ähnlich, wie Jürgen Habermas einmal die Funktion der literarischen Öffentlichkeit bestimmt hat, nämlich als unbewusstes Training für die politische Emanzipation des Bürgertums.
Aufrichtigkeit, ihrem Wesen, ihrem Zweck entsprechend aufgefasst, ermöglicht dem Menschen, emotional sie selbst zu sein. Und zeichnete jene, die die Möglichkeit ergriffen, als wahre Menschen aus.
Um das Maß des wahren Menschen geht es auch in dem zweiten Schlüsselgedanken Englers, dem vergessenen Erbe der wahren Ökonomie, die die Wirtschaft nicht der Logik des Marktes überlassen, sondern sozial lenken wollte. Fichte statt Adam Smith. Das klingt in manchen Ohren sicher aktuell. Und Wolfgang Engler verkauft es auch geschickt als Keimzelle aller späteren Kritik des Marktliberalismus. Also zurück zu Fichtes geschlossenem Handelsstaat. Wolfgang Englers prägende Lebenserfahrung ist die Lebenswelt der DDR. Sie ermöglicht es ihm auf sehr glaubwürdige Weise, Aufrichtigkeit als die große Herausforderung für einen anständigen Menschen zu beschreiben. Als Mut zum aufrichtigen Sprechen trotz Spitzeln und Zensur, als Mut zum aufrechten Gang trotz Stasi. Indem Engler nun schlankweg SED-Staat und absolutistische Herrschaft analogisiert, hat er den Sprung von der Zeit der Aufklärung in die Gegenwart geschafft. Die Fernethik, über die sich der Soziologe Arnold Gehlen noch lustig gemacht hat, propagiert Wolfgang Engler in aller sozialromantischen Unschuld. Die Wirtschaft brauche einen postreligiösen Auftrag. Die Menschen sollten ihre Wahrheit nicht im Eigensinn, sondern im Gemeinsinn suchen und einen globalen Teamgeist entwickeln.
Es gab eine Zeit, da verstanden sich die Bürger als Glieder einer großen, grenzüberschreitenden moralischen Versicherungsgemeinschaft. Sie fühlten sich, Bekannte wie Unbekannte, füreinander verantwortlich und verpflichtet, einander Beistand zu leisten. Ihren Bund zu besiegeln, entwickelten sie einen eigenen Code, Merk- und Erkennungszeichen, die nur der redliche Bürger wahrzunehmen und zu deuten verstand. In doppelter Frontstellung, zum Klerus und zur Aristokratie einerseits, zum bindungslosen Bourgeois andererseits, konstituierten sich die Bürgerlichen als Gemeinde der Aufrichtigen.
So spricht der träumende Soziologe. Und man muss zugeben, das ist einfach schön formuliert und geht ans Herz. Wolfgang Engler fordert nicht, wie Gregor Gysi, Reichtum für alle, sondern Echtheit für alle. Das setzt voraus, dass man sich die Anerkennung nicht verdienen muss, dass sie fraglos und ungefährdet ist, dass man für seine soziale Existenz keine Opfer bringen muss, mit einem Wort, dass man sozial überhaupt nicht scheitern kann. Hegels Kampf um Anerkennung darf nicht stattfinden. Familien und Freundschaften vermitteln diese Sicherheit. Aber Engler findet sie eben auch in der Aufrichtigkeitskultur der Aufklärungszeit und in den arbeiterlichen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts. Zu Deutsch heißt das ja wohl, wäre das Projekt DDR nicht verraten worden, dann hätte die moderne Gesellschaft die unverdiente Leichtigkeit sozialen Seins erreicht. Das ist Ostalgie auf höchstem Niveau. Auch wenn man darüber den Kopf schüttelt, muss man Engler doch zugestehen, dass er das zentrale Problem des 21. Jahrhunderts erkannt hat, nämlich die Neudefinition des Sozialen. Doch sein Buch zeigt wider Willen, dass man in dieser Frage weder von der Aufklärung noch von der Erfahrung eines DDR-Intellektuellen etwas lernen kann. Wolfgang Engler hat schon vor Jahren eine soziologische Marktlücke entdeckt und erfolgreich bewirtschaftet. Das intelligente Lob der Ostdeutschen. Es wäre schade um die Intelligenz und stilistische Brillanz dieses Soziologen, wenn er aus ostdeutschem Antikapitalismus ein ewiges Markenzeichen machen würde.
Wolfgang Englers Buch Lüge als Prinzip, Aufrichtigkeit im Kapitalismus ist, wie die meisten Texte des Soziologen, im Aufbau Verlag erschienen. Für die Lesart rezensiert hat es Norbert Bolz. Und nun Neuerscheinungen in kompakter Form.
Kurz und kritisch.
Ein böser Satz. Wer arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. So sprechen die Finanzjongleure, die sich jenseits wertschöpfender Tätigkeiten am puren Geschäft mit dem Gelde bereichern. Der Satz steht neben vielen bedenkenswerten Fakten in einem Kongress-Reader über Reichtumsforschung. Die hat Seltenheitswert. Über die Armen wissen wir mehr als genug, da fehlt es nur an Handlungskonzepten. Über die Reichen aber wissen wir nichts. Dabei sind sie, auch wenn diese Einsicht als Tabu gilt, fürs Funktionieren unserer Welt wichtiger als die Armen. Das vorhandene Vermögen sichert die Überlebensfähigkeit der Gesellschaft und bedarf deshalb ihres Schutzes und ihrer Kontrolle, sagt der Wiener Soziologe Thomas Drujen. Die Vermögenden selbst stehen in einer einzigartigen Verantwortung. Wer diese ethische Bindung trotz seiner Besitztümer ablehne, sei nur reich, nicht vermögend. Viel zu haben, verpflichte auch dazu, viel zu tun. Ein notwendiges Buch voller überraschender Denkanstöße. Reichtum und Vermögen. Herausgegeben von Thomas Drujen und anderen im VS Verlag für Sozialwissenschaften. Schon mal einen Anwalt gehabt, der einen Prozess vergeigte, aber trotzdem sein üppiges Honorar abrechnete? Will man im Ärger über diese Zunft bestätigt werden, lese man Heinrich Stader. So arrogant, so böse und vermutlich auch so zutreffend hat wohl noch nie ein Jurist offen über seine Mandanten gelästert. BGB ist Profirecht, näselt er von oben herab. Ihr könnt es nicht wissen, ihr habt es nicht studiert. Ein Gutteil des Jobs bestehe unvermeidlich aus Sonderpädagogik, woraus zwingend folgt, der eigene Mandant ist die größte Schwachstelle des Prozesses. Was zunächst so eindeutig parteiisch klingt, entpuppt sich dann aber auch als Rundumschlag gegen die Verrechtlichung unseres Alltags. Nicht zuletzt die Justiz kriegt ihr Fett weg. Mit wohligem Gruseln schließt man das aphoristisch zugespitzte Buch, denn eines hat man gelernt, bloß nie mehr prozessieren. Mandantenschwarzbuch von Heinrich Stader, Libelle Verlag. Als omnipotente Suchmaschine ängstigt Google derzeit viele Kulturkritiker. Der Technikhistoriker David Gugerli fügt der Debatte einen ganz neuen Aspekt hinzu. Mentalitätsgeschichtlich sei dem Internet eine völlig andere, ebenfalls technisch dominierte Suchbewegung vorausgegangen, die, man staune, im Fernsehen stattfand. Robert Lemkes harmloses Beruferaten »Was bin ich?« und Eduard Zimmermanns Aktenzeichen XY ungelöst, seien die ersten Übungen einer massenmedialen Suche nach verborgenen Daten gewesen. Überpointierung ist das Grundrecht des Essayisten, und Gugerli nutzt es weidlich. Mit Horst Herolds Rasterfahndung in den 70ern und einem Aufsatz über frühe Datenbankalgorithmen schließt sich der Kreis dann wieder überraschend stimmig. Merke, alles Neue hat Wurzeln im Alten. Keine technische Revolution kommt aus dem Nichts. Suchmaschinen. Die Welt als Datenbank von David Gugerli, Surkamp Verlag.
Der Franzose André Comte Sponville ist kein träumender Soziologe wie Wolfgang Engler, aber die Tugend der Aufrichtigkeit beschäftigt beide. Comte Sponville hat ein ungeheuer breites philosophisches Werk geschaffen, zu unzeitgemäßem Leben ermutigt und sich kontinuierlich mit Fragen befasst, die um das gelungene, das richtige Leben kreisen. 2008 wurde der 57-Jährige, der lange an der Sorbonne lehrte, in den Nationalen Ethikrat berufen. In seinem Buch »Kann Kapitalismus moralisch sein?« versucht er, gängige Begriffe klar zu fassen, und Wortschöpfungen wie Unternehmensethik mag man nach der Lektüre nie wieder benutzen. In Frankreich, wo die Gewerkschaften eine starke gesellschaftliche Kraft darstellen und im Verbund mit der kommunistischen Partei dem Markt geschuldete Reformen nur schwer durchgesetzt werden können, ist Comte Sponville für sein Buch als zu kapitalismusfreundlicher Denker attackiert worden. Ein großes Missverständnis, findet unser Rezensent Florian Felix Wey.
Bücher, die im Titel Fragen aufwerfen, stiften zur eiligen Lektüre an. Man rast das Ziel vor Augen durch den Text und siehe, auf Seite 89 wird man fündig.
Die Antwort auf meine Titelfrage, kann Kapitalismus moralisch sein, lautet also nein. Aber sie muss natürlich präzisiert, um nicht zu sagen differenziert werden. Der Kapitalismus ist nicht moralisch, er ist auch nicht unmoralisch, er ist, aber das total, radikal und definitiv, amoralisch.
Also, sagt der Philosoph, was darauf verweist, dass er zuvor Prämissen gesetzt hat, die seine Konklusion erzwingen. Und das Buch ist nach der kurzen Strecke auch keineswegs beendet, sondern geht 200 anregende Seiten weiter. In Wahrheit beantwortet der französische Volks- und Erfolgsphilosoph nicht einfach eine simple Frage, sondern legt ein Kompendium über das richtige Leben vor, zum Glück ohne über alles die gleiche Moralsoße zu gießen.
Wir brauchen eine Moral, die sich nicht auf Politik verkürzen lässt. Wir brauchen aber auch eine Politik, die sich nicht auf Moral verkürzen lässt.
So erweitert Comte Sponville das klassische Pascalsche Modell dreier Ordnungen, die unser Leben prägen, Körper, Vernunft und Nächstenliebe, auf eine moderne Vierervariante. Wir leben, sagt der Philosoph, stets in mehreren Ordnungen zugleich. In der technowissenschaftlichen Ordnung inklusive der Wirtschaft, an deren Faktizität wir nicht rütteln können, und in der rechtlich-politischen Ordnung, die von Menschen gemachtes Regelwerk enthält, aber keine Wunder vollbringen kann. Beide werden überragt von der Ordnung der Moral und der ethischen Ordnung. Nanu, ist das nicht dasselbe?
Ich schlage Ihnen vor, auch auf die Gefahr hin sehr zu vereinfachen, mit Moral all das zu bezeichnen, was wir aus Pflichtgefühl tun, und mit Ethik all das, was wir aus Liebe tun.
Diese vier Ordnungen haben nun etwas Tückisches. Sie laufen nämlich fast nie synchron, denn dann wäre unser Leben einfach und moralisch unanfechtbar. Tatsächlich aber folgt jede Ordnung ihrer eigenen Binnenlogik, die sich nicht auf die anderen übertragen lässt. Tut man es doch, entsteht eine gefährliche Situation. Das hat schon Blaise Pascal im 18. Jahrhundert erkannt.
Tyrannei besteht im allumfassenden Verlangen nach Herrschaft außerhalb ihrer eigenen Ordnung.
Wenn zum Beispiel die Wissenschaft, Ordnung 1, Kriterien der Partnerwahl, Ordnung 4, vorgäbe, wäre sie eine Tyrannei, barbarisch, wie Comte Bonville es nennt. Da bei ihm die Ordnungen hierarchisch gestaffelt sind, sieht er Übergriffsmöglichkeiten in beide Richtungen, aufwärts wie abwärts.
Barbarei ist der Wunsch, das Höhere dem Niederen zu unterwerfen. Blauäugigkeit ist das Bestreben, das Niedere im Namen des Höheren aufzuheben.
Es ist also eine stete Herausforderung, den vier Ordnungen auch dann Genüge zu tun, wenn sie uns Individuen einem in alle Richtungen auseinanderstrebenden Kraftfeld aussetzen. Dann, rät der Philosoph,
müssen Sie zwischen den vier Ordnungen wählen, entscheiden, welche der vier Ordnungen Sie in welcher Situation vorrangig berücksichtigen wollen. Diese Wahl nenne ich unsere Verantwortung. Sie fällt in das Gebiet der Entscheidungslogik. Es geht nicht darum, ein Problem zu lösen, sondern eine Wahl zu treffen, was nicht ohne Hierarchie und Verzicht geht.
Das ist der wohltuende Pragmatismus des ehemals linken, heute aufgeklärten Philosophen André Comte Sponville. Wahlfreiheit mit Schadensrisiko. Ein Unternehmer kann sich natürlich an der Ordnung der Nächstenliebe, also Ethik, orientieren und grundsätzlich niemanden entlassen. Dann wird er vielleicht irgendwann pleite sein, und das nützt den Nichtentlassenen auch nichts mehr. Also handelt er besser zweckrational innerhalb seiner Ordnung. Kann man gegen diesen Freiheitsbegriff etwas einwenden? Aber ja. In Frankreich erfuhr das nach allen Seiten hin ausgewogene Buch durchaus aggressive Kritik. Es gibt eben immer Tyrannen, die ihre Ordnung für absolut halten. Während Comte Sponville den Kapitalismus im moralischen Sinne keineswegs gut findet, ihn aber wie eine naturwissenschaftliche Hypothese als alternativlos betrachtet, solange die Widerlegung ausbleibt, spricht er dem Marxismus jegliche praktische Brauchbarkeit ab. Das ruft linksorthodoxe Gegner auf den Plan, denn sie wollen keinesfalls solche Sätze hören.
Marx' sympathischer, aber verhängnisvoller Fehler bestand im Grunde darin, dass er die Moral in der Wirtschaft etablieren wollte. Machen wir Schluss mit der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, mit der Entfremdung, mit der Not, mit den gesellschaftlichen Klassen, dem Staat selbst, und verhelfen wir schon jetzt und in immer stärkerem Maße der Gerechtigkeit und der Gleichheit zur Herrschaft. Moralisch betrachtet können wir nicht schöner träumen. Aber durch welches Wunder sollte die Wirtschaft das erreichen können? Es wäre das Ideal. Ein Grund mehr, sagt der scharfsinnige Verstand, nicht daran zu glauben.
Nicht die Tatsache, dass dieses Ideal in den Gulag führte, bringt Dogmatiker zum Schäumen, sondern, wie der letzte Teil des Buches belegt, die Moraldiagnose an sich. Sie sei ungeheuerlich. Paradoxe Doppelzüngigkeit. Der Kapitalist soll doch bitte endlich moralisch werden, aber Karl Marx' moralisches Grundmotiv streitet man vehement ab. Das lässt sich nur damit erklären, dass Linksorthodoxe noch immer glauben, Marxismus sei eine objektive Wissenschaft, die sich von jeglichen anderen Bezügen emanzipiert habe. Welche Hybris! André Comte Sponville entwaffnet seine Gegner dagegen durch Bescheidenheit.
Mir geht es nicht darum, anzuprangern. Ich versuche zu verstehen. In diesem Fall müssen wir eben verstehen, dass sich der Kapitalismus, so ungerecht und amoralisch er auch ist, als wirtschaftlich leistungsfähiger erwiesen hat, denn jedes jemals in der Menschheitsgeschichte erprobte System. Diese Auffassung hat übrigens auch Marx zu seiner Zeit nachdrücklich vertreten.
Zum Verständnis der Welt trägt das Buch wie kaum ein anderes in diesem Herbst bei. Nicht zuletzt ist es auch noch hervorragend geschrieben. Philosophie, wie sie sein sollte, verständlich und nahe am Menschen.
Kann Kapitalismus moralisch sein? So heißt das Buch des französischen Philosophen André Comte Sponville. Der Diogenes Verlag hat es herausgebracht. Florian Felix Wey hat es vorgestellt. Zum 20. Jahrestag des Mauerfalls kam Michail Gorbatschow nach Berlin. Seine Buchempfehlung bezieht sich auf die vergangene Wirklichkeit des einst geteilten Landes.
Ich habe plötzlich einen Brief von Christa Wolf bekommen. Diese Schriftstellerin hat ein Buch »Der geteilte Himmel« veröffentlicht. Das Buch hat mich in meinen jungen Jahren erschüttert. Ein ganzes Leben lang ist das Buch in meinem Gedächtnis geblieben. Durch das Schicksal junger Leute wird alles beschrieben. Alles, was damals passiert ist, wie die Spaltung, die Teilung Deutschlands, die Verbindungen zwischen Leuten, die Liebe spaltet.
Michail Gorbatschow empfiehlt Christa Wolffs 1963 erschienene und vielfach wieder aufgelegte Erzählung »Der geteilte Himmel«. Wenn Sie die Lesart auf unserer Homepage www.dradio.de anklicken, können Sie die Manuskripte unseres politischen Buchmagazins nachlesen. Die nächste Ausgabe folgt kommenden Sonntag. Die Redaktion der Sendung hatte Gabriele Kalmer. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Einen schönen Tag wünsche ich.